falls du in den Profibereich kommst oder auch nicht, dann kann ich mit Stolz sagen, ey, so ein Junge hat mal bei uns gespielt und da konnten wir einen Beitrag zu leisten, dass er so geworden ist, wie er ist.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Das Brückengeflüster macht im Gegensatz zu Fußballern keine Sommerpause. Denn heute beschäftigen wir uns ausschließlich und in großer Zahl von, mit einer großen Zahl von Gästen mit dem Nachwuchsleistungszentrum des VfL Osnabrück. Der erste Anlass ist natürlich der Aufstieg der U19 in die Bundesliga von 500 Zuschauern am Sonntag im ersten Wettkampfspiel auf dem Schinkelberg stürmisch gefeiert. Wir haben den Trainer hier, Christopher Fetz. Dir gebührt die Ehre, dass du hier als Erster begrüßt wirst, aber so ernst nehmen wir das ja eigentlich nicht. Herzlich willkommen und Glückwunsch nochmal zu Meisterschaft und Aufstieg.
Vielen, vielen Dank.
Dann haben wir den Leiter des NLZ, des Nachwuchsleistungszentrums, Alexander Ukro, Ex-Profi, unter anderem auch beim VfL Osnabrück und mittlerweile seit wie vielen Jahren in dieser Funktion, Alex?
Seit 2014, 1.7. in dieser Funktion und erstmals beim VfL 2000.
Als Spieler?
Als Spieler noch.
Genau. Dann haben wir hier den Trainer der U16, Felix Petersen. Und Felix, du hast gleich deinen Kapitän mitgebracht als Verstärkung. Erklär doch mal rum, warum der Mats Günther hier in der Ecke sitzt.
Ganz genau. Zu meiner rechten Seite sitzt Mats Günther, Kapitän unserer U16, der die nächsten 2 Wochen ein Praktikum bei uns im NLZ macht, um mal ein bisschen hinter die Türen zu schauen.
Und wir haben noch einen Trainer aus dem großen Stab des VfL NLZ hier, den Trainer der U15, André Rose. Und hat auch eine erfolgreiche Saison hinter sich und noch viel vor, André. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, Benni, wir haben ja gesagt, wir sprechen über den Nachwuchs. Das VfL hat ja in all den schweren Jahren immer den Nachwuchs gefördert und das Nachwuchsleistungszentrum aufrechterhalten. Und man hört ja immer, sie machen aus wenig viel. Du hast auch einige Spiele in dieser Saison gesehen. Was war für dich denn so eigentlich der prägendste Eindruck, den du von dieser Nachwuchsarbeit beim genauen Hinschauen bekommen hast?
Was faszinierend ist, ist tatsächlich immer genau das, was du gesagt hast, dass aus wenig viel gemacht wird. Das wäre jetzt tatsächlich auch meine Einstiegsfrage gewesen. Ich habe vorhin nochmal die ganzen Trainerlisten durchgeschaut. Das ist die Funktionsteam des Alex. Habe den Eindruck, das wird auch immer größer, immer professioneller. Frage deshalb vielleicht auch alle, könnt ihr vielleicht einmal aus dem Arbeitsalltag berichten, wie kommt ihr denn überhaupt noch klar in den beengten Räumlichkeiten da in den Schwedenhäusern auf der Illushöhe? Das ist ja schon sensationell, wenn es irgendwie pro Team 5 Leute gibt, die erstmal irgendwie verantwortlich sind, aber da stehen so ein paar Häuschen. Wie kriegt ihr das denn überhaupt geregelt gerade?
Ja, würde ich mal übernehmen. Infrastruktur ist auch mein Thema als Leiter. Also wir haben leider nicht 5 Personen unbedingt pro Team, das haben wir nicht. Leider oder auch vielleicht auch Gott sei Dank, weil ich glaube, nicht die Quantität ist entscheidend, sondern die Qualität. Und wir haben Mitarbeiter, die eine sehr hohe Qualität haben, die auch sehr motiviert sind und sehr leidenschaftlich für den Nachwuchsfußball arbeiten. Wie kommen wir hin? Wir haben ja die 3 Holzhäuser, die 3 Schwedenhäuser, haben in der Corona-Zeit 1 von diesen 3 Häusern noch ausgebaut. Dementsprechend haben wir Bürofläche nicht in rauen Mengen, aber für unsere Ansprüche, glaube ich, einfach, aber ausreichend. Und mit den Büroräumlichkeiten ist nicht das ganz große Problem. Wir haben eher die Herausforderung, dass wir für unsere Spieler die Platzsituation nicht optimal ist. Aber die Räumlichkeiten, in denen wir arbeiten, die sind eigentlich nicht unbedingt wunderschön, aber ausreichend.
Okay, liegt doch daran, dass viele bei euch jetzt auch nicht Vollzeit dann da sind. Ne? Wenn da 5 Namen stehen, so ein Co-Trainer ist dann ja auch nicht 24/7 irgendwie am Start, auch klar. Aber Christopher, berichte doch mal dann, wie das bei euch ist. Ich habe gehört im Vorfeld des Spiels, was dann letztlich auch auf dem Schinkelberg stattgefunden hat. Ihr habt sogar überlegt, vielleicht sogar auf dem Kunstrasen zu spielen, der ja jetzt nicht unbedingt State of the Art ist. Das ist ja auch schon so ein Teilaspekt, den Alex gerade schon angesprochen hat. Ne?
Also wir haben das ganze Jahr über eigentlich unsere Heimspiele auf dem Kunstrasen gespielt. Rasen ist ja eigentlich nur in der Bundesliga dann wirklich Pflicht gewesen und war nicht möglich, weil sonntags um die Uhrzeit eben dann nicht gespielt werden darf. Und deswegen haben wir halt überhaupt geguckt, wo wir dann ansonsten spielen können. Dadurch, dass jetzt momentan viele Plätze auch saniert werden, was ja gut ist, aber fehlte halt für uns dann eigentlich eine Platzanlage. ja, im Schinkelberg haben wir natürlich jetzt gerade super Bedingungen. Deswegen ist jetzt erst recht schön, dass dieser Platz da ist, weil wir natürlich dadurch ausweichen konnten. Und ja, Stimmung war mega. Und vielleicht jetzt auf das Thema auch noch mal angesprochen. Ich glaube schon, dass wir uns wirklich professionalisieren. Ich glaube auch, dass wir auch merken, dass es irgendwo an jeder Ecke und jeder Ecke irgendwo auch mal rausplatzt an der Illus-Höhe. Aber ich glaube, so wie Alex schon gesagt hat, wir versuchen wirklich aus dem, was wir haben, das Beste rauszuholen. Ich glaube, dass wir uns vergleichsweise selten über die Bedingungen beschweren. Und ich glaube, wenn wir andere Bedingungen hätten, dann wäre noch viel, viel mehr möglich mit den Leuten, die wir haben, mit der Qualität, die wir haben und auch mit dem Spielermaterial, das wir haben.
Nun muss man vielleicht nochmal den kleinen Einschub machen, warum der Kunstrasen mittags nicht bespielt werden darf. Da hängt noch eine Klage oder ein Einspruch von Nachbarn ab. An, die das also untersagen haben lassen, so dass ihr da eigentlich dann keine Wahl hattet. Vielleicht wäre der Kunstrasen für euch, denn ihr seid ja dann eher das Spiel auf Rasen nicht gewöhnt, sondern das auf Kunstrasen. Das wäre dann wahrscheinlich sehr ärgerlich gewesen, wenn ihr dann deswegen am Schinkelberg verloren hättet. Aber es war ja anders, ihr habt verdient gewonnen, es war ein hartes Spiel, es war ein Déjà-vu für viele Zuschauer. Du und dein Team, ihr habt hinterher so ausgelassen gefeiert, dass man sich in etwa vorstellen kann, wie groß die Anspannung vorher war. Schilder doch mal bitte, wie du die Mannschaft auf das Spiel vorbereitet hast und was letztlich den Ausschlag gegeben hat.
Ja, ich glaube, den Ausschlag gegeben hat am Ende die Qualität einfach, die wir dann auf dem Platz hatten. Weil ich glaube, viel mehr Offensivqualität haben wir, glaube ich, dann auch gar nicht mehr, auch im Leistungsbereich. Also wir haben dann, glaube ich, schon alles auf den Platz gebracht. Und ja, irgendwann hat es halt geklappt. Ehrlicherweise war die ganze Saison über sehr, sehr belastend. Also es war wirklich eine sehr, sehr anstrengende Saison. Und das sagt jetzt nicht nur ich, sondern ich glaube, das sagt jeder Spieler. Ich weiß nicht, wie viele Spiele wir irgendwie in den letzten 10 Minuten noch auf unsere Seite gezogen haben, gedreht haben. Wenn ich mich an Havels erinnere, wo wir in der 94. Minute das Siegtor schießen. Und wenn wir jetzt mal zurückgucken, hätten wir nur aus den letzten 13 Spielen oder aus den letzten, von den letzten 11 Siegen hätten wir nur eins nicht gewonnen, wären wir am Ende jetzt nicht Meister. Also wir haben halt unheimlich viel Druck von Braunschweig bekommen über lange Zeit, auch Eimsbüttel. Es waren einfach keine Patzer erlaubt. Und ja, ich glaube, dass wir nicht jedes Spiel immer maximal souverän gespielt haben, aber dass wir am Ende wirklich diese Mentalität hatten, dann Spiele einfach zu gewinnen. Und diese Mentalität plus am Ende diese Qualität dann vorm Tor in den letzten 5 Minuten des Spiels hat es halt ausgemacht, dass wir das Ding gezogen haben. Und ja, da ist schon extrem viel Druck, extrem viel Anspannung abgefallen.
Bevor wir ein bisschen über deine Mannschaft sprechen, ist ja spannend, ein paar Jungs schon, die bei den Profis mittrainieren, aber auch viele, die ja gar nicht mal zum älteren Jahrgang gehören, sondern im Gegenteil jetzt noch die Perspektive der Bundesliga haben, würde ich gerne noch mal so ein bisschen auf diesen Moment des Aufstiegs kommen, weil es war ja schon tatsächlich Parallele zu den Profis. Ihr wart lang hinten, ihr hättet gewinnen müssen, also musstet gewinnen, genau. Und es sah ja lange überhaupt gar nicht danach aus. Wie groß ist denn dann auch bei dir, Alex, zum Beispiel, oder bei euch, ihr wart ja bestimmt auch da, so diese Angst, dieses Mitfiebern, war das bei den Profis krasser oder bei der A-Jugend? Kann man das vergleichen oder denkt man sich so, boah, jetzt letzte Woche war es schon so anstrengend und jetzt schon wieder? Ist ja schon irre.
Bei mir war es jetzt... ja, natürlich ist man angespannt und aber eher so die Freude für die Mannschaft, für das NLZ, weil unsere Arbeit ja für viele nicht so intensiv zu bewerten ist, oft auch an Ligen festgemacht wird. Ich sage mal, es geht immer um die individuelle Ausbildung der Spieler. Die Liga ist natürlich eine gute Sache, wir wollen auch aufsteigen, aber ich freue mich genauso gut, wenn damals ein Agu oder noch mehr, wenn ein Agu oder so aufläuft und Spielzeit hat, das ist so mein größter Wunsch. Und die Bundesliga ist an einem Baustein in der Ausbildung. Meine Freude war ehrlich gesagt noch größer gewesen beim Aufstieg der Profis, weil es einfach für die Region und als Aushängeschild das ganz, ganz wichtig war und dann auch indirekt auch auf uns Einfluss hat. Darum war da jetzt der Mannschaftserfolg noch wichtiger. Bei der U19 hat es mich für alle Beteiligten gefreut, für die Spieler, wie gerade schon gesagt.
Ja, also ich war ja auch im Stadion. Das war ja eins der Wochenenden, wo wir dann mal frei hatten und dann auch die Spiele der Profis auch mal sehen konnten. Das waren ja nicht so viele. Klar, die Bedeutung für den Verein ist der Aufstieg der Profis natürlich viel, viel größer. Und die Konsequenzen und die Folgen, also die positiven Konsequenzen und Folgen des Aufstiegs, sind für uns alle ja auch langfristig spürbar. Ehrlicherweise, also klar, glaubt man immer dran und bis zur letzten Minute und hofft man und bangt man. Aber gerade, weil man dieses Drama halt vor 2 Wochen hier erlebt hat, ist natürlich Also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das in so kurzer Zeit hintereinander passiert? Oh. Und deswegen ist natürlich mit zunehmender Spielminute auch irgendwo die Hoffnung flöten gegangen. Am Ende nochmal, wir wussten, dass da jetzt Qualität drauf ist, aber wir haben so viele Torchancen noch verballert davor. Also
ja,
wir hätten das Spiel ja in der ersten Halbzeit schon 1-0, 2-0 auf unsere Seite ziehen können. In der zweiten Halbzeit hätten wir nach dem 1-0 auch schon viel früher das 1-1 hätten machen können und vielleicht sogar das 2-1 dann auch schon wieder auf unsere Seite ziehen können. Aber wir haben es nicht gemacht und irgendwann ist der Knoten halt geplatzt. Wenn so viel persönliche Investition drin steckt und man auch weiß, für wie viele Spieler das dann wirklich noch so viele positive Konsequenzen hat, dann freut es einen wirklich extrem. So, gerade, du hast es angesprochen, wir haben eine sehr, sehr junge Mannschaft. Ich glaube, das darf man auch nicht vergessen. Wir sind hier gerade beim letzten Spiel fast mit einer U18 aufgetreten.
Also 12, 13 Spieler können nächstes Jahr noch U19
ja,
spielen. Ne?
Ja, ja. Also wir haben auch nächstes Jahr wieder eine super junge Mannschaft. Aber nochmal 7 Jungs aus der Startelf waren Jungjahrgang. Ja. So.
Und die bleiben auch alle.
Ja, und die bleiben auch alle. Ja. Also ja, nee, einen muss ich korrigieren. Einer aus der Startelf, Milan Hoffmeister, der bleibt nicht. Ja. Der wechselt zum SC Paderborn. Aber die anderen Jungs, die bleiben.
Ich glaube, dass so ein Erfolg vielleicht für die sportliche Arbeit im Alltag gar nicht so überragenden Unterschied macht, ob du jetzt eine gute Regionalliga-Mannschaft hast und da Talente ausbildest. Du hast mir, Alex, irgendwann auch mal gesagt, manchmal ist es in der Regionalliga auch für die Entwicklung der Talente besser, weil sie dort dominanter spielen müssen, weil sie mehr ihre fußballerischen Fähigkeiten einsetzen können. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch gilt, aber Tatsache ist, Aufstieg in die Bundesliga lenkt auch die Aufmerksamkeit von Öffentlichkeit und von Sponsoren auf dieses Aushängeschild des NLZ. Das hilft euch natürlich auch im Alltag. Und daran angeschlossen gleich die Frage, was bedeutet denn für euch auch im Rahmen eurer wirtschaftlichen und infrastrukturellen Möglichkeiten der Aufstieg der Profis in die zweite Bundesliga?
Ja, ich glaube, dass natürlich der Aufstieg, wie vorhin schon gesagt, für die Region, für den VfL eine riesige Bedeutung hat und dass wir ja langsam in kleinen Schritten Substanz aufbauen können. Infrastruktur wurde ja auch schon, bevor jetzt der Aufstieg festgemacht wurde, viele Schritte gegangen. Und das sieht sehr gut aus. Das sind so für uns die Basics. Vielleicht nochmal durch den Aufstieg nochmal, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht, das eine oder andere, weil, wie vorhin schon gesagt, Platzsituation ist das, was wir jeden Tag brauchen, was jeden Tag unsere Trainer, unsere Orga-Leute vor große Herausforderungen stellt. Und wenn wir mehr Platzzeiten haben auf mehr Fläche, dann auch vielleicht auf dem Rasen, dass wir auf diesem Untergrund trainieren können, wo wir auch am Wochenende spielen. Das ist uns wichtig. Das würde für uns in unserer Ausbildung nochmal einen Riesenschritt bedeuten. Und von daher, glaube ich, ist der Aufstieg, was vielleicht einige Dinge beschleunigen wird. Aber vorweg wurde auch schon gute Arbeit geleistet, gerade von Michael Welling, vom Präsidium, vom Beirat, die viele Dinge in die richtige Richtung da gelenkt haben, und das ist ganz, ganz wichtig für uns.
Gibt es denn von der DFL nicht auch einfach zusätzliche Geldspritzen, einfach weil ihr wieder dazugehört? Gibt es auch so Nachwuchstöpfe, wo ihr natürlich bestimmt ganz dankbar seid, dass da was kommt?
Ja, es gibt DFB, DFL, unterschiedliche Fördertöpfe. Beim DFB sind die recht klar formuliert. In der DFL sind die noch gekoppelt an UEFA-Töpfe. Also ist nicht ganz so vorweg genau zu sagen, wie groß da die Töpfe sind. Tendenziell natürlich ein Tick größer als in der zweiten, als in der dritten Liga, ganz klar. Genaue Summen sind da jetzt noch nicht aktuell bekannt, aber dass es in der zweiten Liga ein Tick einfacher ist, ist auch klar.
Christopher, jetzt ist es immer schwierig für einen Trainer, ja, einzelne Namen zu nennen und herauszuheben, weil klar, hier ist es eine Teammeisterschaft, ohne das ganze Team geht's nicht. Dennoch vielleicht mal die Frage, gibt es denn so Spieler, wo du sagst, okay, die sind auch so ein bisschen verlängerter Arm auf dem Platz, und sind es dann überhaupt die Jungs, die man auch von den Profis her schon kennt, weil sie mittrainieren, wie Jed Karademir oder Kevin Wiethaupt, oder gibt es dann schon auch noch andere, gerade aus dem jüngeren Jahrgang, wo du sagst, so wow, ey, die sind jetzt gerade eigentlich die dann auch in der Bundesliga die Mannschaft tragen sollen?
Ich glaube, es war dieses Jahr eine etwas besondere Situation auch, weil gerade diesen 2004er Jahrgang, also den Altjahrgang dieses Jahr in der U19, die kenne ich jetzt seit 3 Jahren. Also da habe ich damals in der U17 oder in den 2 U17-Saisons, die eine wurde ja abgebrochen, die andere war ja mit dem Trainerwechsel. Also kenne ich die Jungs schon sehr lange und die kennen mich auch schon sehr lange und wir wissen beide gegenseitig, was wir voneinander erwarten und wünschen und aber auch brauchen. Deswegen gerade auch dieser Altjahrgang hat in dieser Mannschaft, die sehr, sehr jung ist, natürlich eine ganz entscheidende Rolle auch gespielt. Es war auch sicherlich nicht immer leicht, weil junge Spieler und machen Fehler, wie junge Menschen oder junge Spieler halt einfach machen. Und ich glaube, dass da für den Altjahrgang noch nicht immer einfach war, sich dann noch so durchzusetzen, gerade wenn du vielleicht zahlmäßig in der Unterzahl bist und sich da so eine Hierarchie auch entwickeln muss im Laufe einer Saison. Aber deswegen, jeder dieser Altjahrgänge, mit denen wir in die Saison reingegangen sind, hatte eine ganz entscheidende Rolle so in der Kaderstruktur. Und klar ist es, wenn sich die Jungs dann herausentwickeln als absolute Führungsspieler, Leistungsträger, weil es können auch Jungs sein, die vielleicht nicht jedes Spiel von Beginn an spielen, sind Altjahrgang, aber sind trotzdem extrem wichtig, weil sie Spiele auf unsere Seite ziehen können noch, weil sie sich ihre Rolle einfach entfalten können und auf anderem Wege dann vielleicht auch nochmal wichtig sind. Aber klar, du hast natürlich Jungs, die dann von Spielminuten her auch Leistungsträger waren, die dann auch immer wieder ein besonderes Vertrauen dann auch irgendwie gespürt haben von unserer Seite und immer vorweggegangen sind auch mit Leistung. Und das sind natürlich vor allen Dingen jetzt Jungs, die beim Profis dabei sind, klar, weil die sich dahin entwickelt haben. Aber ich glaube, dass da auch Jungs, die eben jetzt nicht bei den Profis sind, kann ich jetzt mehrere Namen nennen. Ich will ja gar keinen vergessen. Ja, also ich will am Ende da niemanden vergessen. Ne? Wenn ich jetzt an Judy Mohamed denke, den wir vor der Saison dann von Rot-Weiß Essen geholt haben, der ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein auf der linken Innenverteidigerposition war, dass wir die Position erfahren, reif und so ein bisschen mit Herrenfußball, Männerfußball auch besetzt haben. Wenn ich an Mika Loye denke, der seit Jahren bei uns ist, der nicht immer von Beginn an gespielt hat, aber der von der strategischen Rolle her einfach eine ganz, ganz wichtige Bedeutung hatte. Wenn ich an Max Ritter, Leonid Bascha denke, die offensiv im Offensivbereich ganz, ganz entscheidend waren, unheimlich vielen Scorern beteiligt sind, viel Qualität auf den Platz gebracht haben, die auch nicht immer leichte Phasen hatten, verletzungsanfällig sind. Oder verletzungsanfällig waren in der Vergangenheit, ja, dann sind das schon immer wieder ganz, ganz wichtige Persönlichkeiten gewesen. Und ich hoffe, dass ich da von den Altjahrgängen jetzt keinen vergessen habe. Ja klar, braucht man jetzt meinen Kapitän natürlich, ne? Habe ich jetzt eben nicht erwähnt, aber auch der, ich glaube, der auch schon oft beim Profis dabei war. Nee, ich meinte Jan-Philipp Stottmann.
So, ja, Jan-Philipp Stottmann.
Ja, genau, der am Wochenende nicht dabei war, aber den wir schmerzlich vermisst haben, muss man echt sagen. Also jedes Spiel, wo er nicht auf dem Platz stand, war für uns ein anderes Spiel. Weil natürlich absoluter Lautsprecher ist, verlängerter Arm, die Jungs emotionalisieren packen kann. Also wir haben gerade in diesen Altjahrgängen, den Jungs kann ich allen blindes Vertrauen aussprechen.
Da muss ich einmal zurückfragen, als ich das gelesen habe, dass der dieses Spiel wegen einer Schulfahrt versäumt, habe ich so gedacht, wenn ich so ein guter Fußballer gewesen wäre, was ich alles gemacht hätte, um zu spielen, das muss den Jungen doch zerrissen haben, oder?
Das hat ihn auch garantiert zerrissen. Klar war sicherlich von uns allen die Hoffnung, dass wir nicht am letzten Spieltag hier so ein Ding hatten. Am Ende muss man das auch verstehen, weil die Jungs sind so lange auch zur Schule gegangen. Das sind auch natürlich eine Episode, die sich da schließt im Fußball, aber auch in der Schule. Und wir haben auch, und er hat auch alles versucht, so irgendwie möglich zu machen, aber es war am Ende nicht möglich. Denn Philipp Stuttmann hat auch in der Vergangenheit schon ganz oft auf Dinge verzichtet, irgendwie dann später irgendwo noch hingereist oder sonst was. Also
ja, das war auch kein Vorwurf.
Nee, ich weiß auch. Aber er war wirklich zerrissen. Wir haben da auch oft drüber gesprochen. Aber ich glaube, ihm persönlich bedeutet das schon extrem viel, dass wir jetzt am Ende das Spiel gewonnen haben und aufgestiegen sind. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel ihm das bedeutet.
Konnte er denn abends, war er abends wieder da oder wann kommt er wieder?
Er kommt jetzt erst in der Laufe der Woche, ja. Aber hat natürlich mitgefiebert am Ticker. Die Jungs haben dann direkt FaceTime-Anruf gemacht und haben ihn dann mitgenommen. Ich hatte dann auch mit ihm telefoniert nach dem Spiel. Ja, er war schon sehr emotional, weil er war so viele Jahre bei uns im Verein. Ich glaube, er war jetzt 6 Jahre in Folge auch Kapitän seiner Mannschaft und ja, das war schon...
Schicken wir ihm mal aus dem Brückengeflüster einen ganz besonderen persönlichen Glückwunsch rüber. Vielleicht hört er das ja. Das war sicherlich auch von ihm ein toller Beitrag, den er über die Jahre geleistet hat. Drei Spieler haben regelmäßig bei den Profis mittrainiert. Wir, die wir oft mal beim Training zuschauen, haben Kevin Vitor, Luca Böckemann und Jit Karadimir gesehen. Ist das eine Erschwernis im Alltag? Und da die Frage geht auch an Alex. Wie geht ihr mit diesen Anforderungen um? Ist das gut? Hat das auch seine Tücken, wenn drei Spieler dann ja auch vielleicht mal sogar bei Spielen nicht da sind, weil sie bei den Profis benötigt werden?
Ja, am Ende geht es nochmal, welche Ziele haben wir? Und wir wollen natürlich in erster Linie wollen wir Spieler ausbilden für den Profibereich. Und wenn die Spieler die Gelegenheit haben, mit den Profis zu trainieren, im Kader zu sein oder zu spielen, hat das immer die höchste Priorität. Was für uns halt herausfordernd ist, natürlich dann, wenn Spieler zwischen Mannschaften pendeln, wenn Spieler noch Schulveranstaltungen haben, da dann das zu koordinieren, auch dann, dass die Schulen da diese Offenheit haben für diesen Leistungssport. Und das ist eine Herausforderung, die wir aber gerne annehmen. Gerade der Übergangsbereich ist ja ein Bereich, der auch gerade in Deutschland sehr viel diskutiert wird, wo man Wege sucht, um jetzt den Abstand nicht zu groß werden lassen zu anderen Nationen.
Ich glaube, sag mal eben kurz, damit auch für die Zuhörer klar wird, Übergangsbereich heißt genau welche Altersklasse?
Ja, eigentlich will ich gar nicht jetzt an Altersklasse messen, eigentlich darum vom Jugend- in den Herrenbereich. Okay. Ob der Jugendspieler jetzt aus der U19 zu den Profis geht oder aus der U17. Also der Bereich, wo es darum geht, vom Jugendbereich in den Herrenbereich zu gehen.
Schaffst es einfach, genau.
Genau. Mhm. Du hast mich gerade aus dem Konzept gebracht.
Ja, genau. Du hast gesagt, dass ja viel diskutiert wird, dass es generell da schwierig wird, eben das zu ändern, also unabhängig von diesen Fragen, sondern da die richtigen Wege zu finden. Wie ist denn da eure Philosophie, die Jungs auszubilden? Also worauf legt ihr Wert? Geht es darum, sie möglichst schnell oben anzudocken? Oder ist es nicht sogar manchmal so, dass man sagt, also ich stelle mir das gar nicht so leicht vor, wenn jetzt einer mal ein paar Wochen oben mittrainiert hat, dann vielleicht sich auch schon denkt, so, wow, ich gehöre jetzt da eigentlich schon so gut wie dazu. Und dann muss ja wieder Christopher bei dir in die Gruppe und sollte dann ja vielleicht auch nicht völlig abdrehen, sondern sollte ja schon noch auch auf einem Level Teilgefüge der Mannschaft sein. Das ist ja auch Arbeit, die ihr leisten müsst, glaube ich, um die Jungs da auf dem richtigen Weg zu halten, sage ich jetzt mal, oder?
Also erstmal kann ich Alex da nur 100% beipflichten und ich glaube, dass das Gute auch bei uns sowohl im gesamten Nachwuchs als auch dann im Hinblick auf den Profibereich, auf die Profimannschaft. Ich glaube, wir haben alle den Fokus darauf, dass wir die einzelnen Jungs oben anbringen wollen. So. Dass das natürlich nicht immer leicht ist, das muss auch klar sein, weil es gibt für jeden, egal ob es für mich als Trainer ist, für den Spieler, für Nachwuchsleiter oder für die Kollegen aus dem Profibereich, gibt es da Herausforderungen. Und das fängt mit der Kommunikation an. Du musst alle Leute mitnehmen, du musst Schule mitnehmen, du musst Eltern mitnehmen, du musst Spieler mitnehmen, du arbeitest zwischen zwei Bereichen von Belastungssteuerung, du arbeitest zwischen zwei Bereichen Physiotherapie, du arbeitest einfach immer zwischen den Bereichen. Und immer wenn du in diese Zwischenbereichen arbeitest, dann wird der Umfang und der Aufwand natürlich deutlich höher. Sicherlich gab es Phasen, wo es für uns als U19, wenn man nur auf U19 schaut, manchmal auch schwierig ist, weil angefangen mit Trainingsplanung, mit Spielplanung und so weiter ist nicht immer leicht. Aber ich glaube, es war schon dieses Jahr auch auffällig, dass in vielen Momenten sehr, sehr extrem gut unterstützt wurde, auch von oben. Die Kommunikation, glaube ich, hat sich auch in den letzten Jahren stetig immer weiter verbessert, weil das ja einfach ein Bereich ist, wo wir auch lernen müssen. Es ist ja nicht so, dass wir einfach schon alles haben, so, sondern es entwickelt sich ja alles mit der Zeit. So. Und es ist jetzt auch nicht so üblich gewesen, glaube ich, in den letzten Jahren, dass ständig dann so viele Spieler immer wieder zwischen U19 und Profimannschaft hin und her gependelt haben, sondern ich glaube, sowas entwickelt sich. Und wenn sich etwas entwickelt, dann müssen auch, so wie Alex das eben auch mal Richtung Infrastruktur formuliert hat, es muss Substanz sich aufbauen. Und ich glaube, diese Substanz baut sich dann, glaube ich, in diesem Übergangsbereich bei uns auch mit der Zeit einfach immer weiter auf. Und ich glaube, was auch nicht zu unterschätzen ist, die Investition, die Spieler gehen müssen. Weil ich glaube, für den Kopf, du hast es gerade eben schon angesprochen, dann bist du oben ein paar Wochen dabei, dann kommst du wieder runter, wo gehörst du eigentlich dahin? Dann machst du parallel noch Abi, machst noch einen Führerschein, wirst noch zu einer Auswahlmaßnahme eingeladen. Dann willst du eigentlich oben spielen, spielst dann aber unten, hast aber auch Bock auf die Mannschaft. Das ist so schwierig und ich glaube, dass jeder dieser Spieler, die jetzt dann genau in diesem Bereich gependelt haben, auch dieses Jahr schwierige Phasen hatten, aber auch wieder sehr gute Phasen. Und ich glaube, dass alle Beteiligten ihren großen Anteil daran haben, dass es am Ende dann auch auf individueller Ebene erfolgreich ist.
Jetzt haben wir über den Bereich, den uns damals aus der Bahn geschmissen hat, irgendwie Frauen und Party gar nicht gesprochen. Ne? Kommt ja vielleicht auch noch dazu. Aber das nur nebenbei.
Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Bitte. Gehen wir noch mal bei diesem Übergangsbereich etwas ins Detail. Der VfL hat keine zweite Mannschaft, in der ein Zwischenschritt gemacht werden könnte. Ist oft beklagt worden. Es gab aber vor ein paar Jahren eine Tendenz, da haben das sogar große Vereine wie Bayer Leverkusen und ich glaube Frankfurt vorgemacht und als den Stein der Weisen gepriesen. Es ist natürlich ein echtes Manko, wenn man jetzt mal an Spieler denkt, die zuletzt ausgeliehen waren, die aus der Jugend kamen, wie Yannick Zamel, Luis Spreckelmeier, der in Lippstadt Stammspieler ist. Und Yannick hat ja in Lohne auch eine gute Rückrunde gespielt, obwohl er ab und zu Verletzungspech hatte. So, jetzt gibt es die Chance für Yiğit Karademir und Luca Böggemann als Profis in dem Kader richtig zu sein, also ohne Einschränkungen. Und das ähnlich wird es für Kevin Wiethoff sein, ähnlich wie in der abgeschlossenen Saison. Wie kann man diese Thematik, mangelnde Spielpraxis, lösen? Denn für einen U19-Spieler, der aus der U19 kommt, ist es ja sicherlich jetzt in der kommenden Saison noch mal schwerer, ranzukommen, weil es ist einfach eine Klasse höher. Und wenn der Trainer und der Sportdirektor schon darüber nachdenken, Spieler jetzt wegzugeben, die in der letzten Saison immer noch Reservisten waren und eingewechselt wurden, dann zeigt das ja schon, welche Kluft da besteht. Was ist sinnvoll, welche Lösung bietet sich da an? Denn ihr könnt ja kein Interesse daran haben, dass Jugendliche entweder, wenn sie aus der U19 kommen, sofort weggehen, weil sie oben keine Perspektive haben. Und gleichzeitig auch nicht daran, dass jemand, der es einmal versucht, dann vielleicht nicht auf Anhieb den ganz großen Schritt macht, dann auch geht. Denn da in den Regionalligisten rund um Osnabrück, da tummeln sich ja etliche Spieler, die das Label VfL Osnabrück ausgebildet beim VfL haben. Da müsste sich doch eigentlich etwas ändern, Alex, oder?
Ja, also ich glaube, wie vorhin schon mal kurz gesagt, bevor ich da weggegrätscht wurde.
Entschuldige nochmal.
Kein Problem. Ne? Gerade der Übergangsbereich ist ja eine Herausforderung, die ja ganz viele in Deutschland haben. Und wir bilden, glaube ich, alle richtig, richtig gut aus. Aber wo es dann um die Wurst geht, der Bereich, da flutscht nicht so richtig. Und es gibt gerade eine Studie von der Truppe von Ralf Landwehr und Alexander Nouri, die haben die fünf großen Nationen einmal untersucht, die letzten 10 Jahre, und haben, glaube ich, 7000 Spieler untersucht, wie die es geschafft haben in dem Profibereich. Und wenn man das dann sich genauer durchliest, schon Tendenz, möglichst früh im Herrenbereich zu spielen, aber dann nicht nur zu schnell und ran und wieder raus, sondern möglichst schnell beständig zu spielen, sind schon Bausteine, die, glaube ich, sehr wichtig sind. Es gibt beim DFB eine Arbeitsgruppe, die gerade jetzt den Übergangsbereich beleuchtet, die sich die Studie anguckt, die guckt, was ist der deutsche Fußball, welche Maßnahmen kann man anwenden. Da geht es vielleicht dann von Ligenstruktur bis hin zu Transferfenster, die man vielleicht aufweiten kann. Zweite Mannschaft, wie auch immer, es darf, glaube ich, nichts außer Acht gelassen werden.
Kooperation mit anderen Clubs.
Genau, also geht es in Richtung Wechsel, kann man schneller mal wechseln als jetzt nur zu den Transfersfenstern. Da sind Überlegungen da. Wir können natürlich nur mit diesen Rahmenbedingungen arbeiten, die wir im Augenblick haben. Und ich glaube, dass wir da einen sehr guten Austausch haben, gerade mit der Profiabteilung. Wir sitzen regelmäßig zusammen im Bereich Übergangsbereich, wo wir uns über die Spieler, die in diesem Bereich verankert sind, unterhalten, gerade auch diese verschiedenen Bereiche sich austauschen, haben wir einen guten Anfang gemacht, haben noch Potenzial nach oben, aber ist die Bereitschaft von allen Beteiligten da, diesen engen Austausch zu haben und dann jeweils für den jeweiligen Spieler die beste Lösung zu finden. Und die kann für einen sein, okay, eine Leihe zu einem Regionalligisten, für anderen vielleicht, okay, sich durchbeißen in der Vorbereitung dann zu gucken. Das sind nachher Sachen, die dann vor allen Dingen der Amir und der Tobias entscheiden werden, vielleicht in Absprache mit uns, dass wir uns austauschen. Aber da gilt es jetzt unter den jetzigen Bedingungen immer die optimale Lösung für den jeweiligen Spieler zu finden. Und wir haben einige Spieler, die jetzt oben dabei waren, die mittrainiert haben, die reingerochen haben. Auch da immer zu überlegen, auf welcher Position komme ich vielleicht am ehesten mal auch rein. Und da ist sicherlich für einen Karademir, der hinten spielt, im Zentrum spielt, nicht ganz so einfach wie vielleicht für einen Stürmer, der vorne mal reingeschmissen werden kann, oder für einen Außenspieler. Also viele Aspekte, die da reinspielen, im richtigen Augenblick am richtigen Ort sein, Verletzungen, wenn ich daran denke, wie damals Eude Behrmann Profi in geworden Erfurt, ist. Da war ich selber Co-Trainer, wie er da reingerutscht ist. Ja. Das war dann auch im richtigen Augenblick am richtigen Ort.
Und ja, dann Uwe Fuchs,
ja. Ja, genau. Also oft auch ein bisschen Glück, was dabei sein muss. Aber unsere Aufgabe ist es, dieses Glück zu planen und dafür zu sorgen, dass möglichst viele Spieler von uns, die eine tolle Ausbildung bekommen, dann auch bei uns an der Brücke spielen und das Ding da zum Beben bringen. Und da warten wir darauf, dass der Nächste wieder mal die Chance bekommt und bilden möglichst gut aus.
Und wir machen jetzt was. Wir haben nämlich auch Probleme mit dem Übergangsbereich. Wir müssen jetzt ja zu unseren Gästen aus der U15 und U16 gehen. Und da haben wir einen Umschaltspieler mitgebracht, Mats Günther, der jetzt wunderbar überleitet in die nächste Hälfte. Mats, komm ruhig mal etwas näher zum Mikrofon. Mats ist Praktikant und er ist zunächst mal Spieler der U16 und er ist Kapitän der Mannschaft, kommt aus Haderberg, das hat er uns vorher erzählt, und ist jetzt auch Praktikant im NLZ. Das ist eine gefährliche Doppelfunktion. Erzähl doch mal bitte, wie du sowohl zum VfL NLZ gekommen bist, wie das damals abgelaufen ist und was du jetzt noch als Praktikant zusätzlich machst.
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NLZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!